Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur von der Zielgeraden aus Cannes. Und wir haben es versprochen, Anke Lewicke ist wieder da. Hallo.
Hallo, hallo.
Reden wir mal über die Filme, die so ein bisschen die Gemüter gespalten haben. Da sollten wir den Amerikaner Ira Sachs erwähnen mit seinem familienreichen Frankie. Der erntete teilweise sehr wütende Reaktionen. Der Kollege vom Guardian beschrieb es als ein Verbrechen am Kino. Das war, glaube ich, die härteste Reaktion, die es gab. Ähnliches gilt für die Dardens mit The Young Ahmed. Da war, sagen wir mal, gemischt. Ja. Anke Lewicke, was ist da schiefgelaufen?
Was da schiefgelaufen ist, ja, es wird ja erzählt von einem 12-Jährigen und wie immer, und den Anfang fand ich auch wirklich gelungen, schaffen die Brüder Darden es, uns ja mit in die Gegenwart von einem, von ihrem Helden zu nehmen. Also man sieht einfach diesen Jungen, wie er seiner Mutter verbietet, dass sie weiter Alkohol trinkt, wie er seiner Lehrerin nicht mehr die Hand gibt, wie sein ganzer Tag nur noch vom Beten strukturiert wird. Und dann auf einmal, er geht auch in die Koranschule, bekommt er mit, dass seine Lehrerin jetzt Arabischkurse geben will anhand von Popsongs, um eben nicht mehr über den Koran. Und er denkt, er muss sie dann umbringen. Das geht schief. Und das versteht man ja noch alles. Und ich finde es auch ganz interessant, dass sie eigentlich versuchen, jemanden zu skizzieren, wo der Extremismus eigentlich schon ja den Körper in Besitz genommen hat, das Denken und alles. Aber was den Dardens dann nicht, also was sie nicht schaffen, ist, sie versuchen ja keine Psychologisierung zu machen, sondern sie beschreiben dann eigentlich nur noch die Symptome dieses extremen Denkens. Und dann, finde ich, kommt so eine sehr komische Kinospannung auf, weil er will diese Lehrerin immer noch weiter umbringen. Und wir fragen uns dann die ganze Zeit, wir müssen dabei zuschauen. Und macht er es dann wirklich? Wie wird dann die Tat aussehen? Und das ist so für die Dardennen total unüblich, weil sie eigentlich nie so auf diese klassische Kinostruktur zurückgreifen, auf sowas geplottet. Also man ist ja normalerweise mit den Helden immer selbst überrascht, was als nächstes passieren wird. Und das haben sie dieses Mal einfach nicht geschafft.
Bei den Dardens ist es ja immer so ein Forum der Begegnungen. Die Hauptfigur begegnet anderen Menschen und in dieser Begegnung passiert ja immer etwas. Und ich weiß nicht, ob sie das nicht überfrachtet haben. Man muss ja sagen, dass der Junge, der den Ahmed spielt, von seinem Aussehen her, die Physiognomie, das ist ja nicht der klassische Konvertit oder Extremist, den wir so aus dem Kino kennen. Das ist ja erstmal ein sehr sensibler, zarter Junge. Er trägt eine Brille, die sich noch mit Bändchen um die Ohren bindet, damit die Brille ihm nicht abfällt. Ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass die Begegnung, die er dann hat, zum Beispiel auf dem Bauernhof, wo er dann hin muss, als er dann auffällig geworden ist, mit einem jungen Mädchen, da kommt die Liebe raus, als würden die Dardens fragen, können wir diesen Extremismus, diese blinde Wut quasi mit der Begegnung einem jungen Mädchen irgendwie mit dem Menschen auf der anderen Seite, also das ist ja dieses große Thema bei ihnen, können wir das auflösen? Es hat nicht funktioniert, weil sie zum ersten Mal, glaube ich, einen Menschen nicht verstanden haben, ihre eigene Hauptfigur.
Ja, aber vielleicht kann man diese Menschen auch nicht verstehen. Und vielleicht muss man diese Ratlosigkeit, die Unmacht, Sie haben ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, er lernt ja viele Leute kennen, also auch Erzieher, Psychologen, und es bewegt sich aber nichts. Und diese Unmacht ihm gegenüber, vielleicht hätte man die miterzählen müssen. Und genau das fehlt im Film. Also die Unmacht, die man hat, die ist nicht im Film miterzählt.
Jetzt ist Ira Sachs ein bisschen unter den Tisch gefallen. Frankie, immerhin mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle.
Eigentlich ist es ein Urlaubsvideo von Isabelle Huppert, die ihre Familie nochmal versammelt. Sie spielt Frankie, eine krebskranke Schauspielerin, die sind noch alle ihren ersten Ehemann, eine französische Schauspielerin, ihren zweiten Ehemann. Sie alle kommen auch an einen wunderschönen Ort in Portugal, treffen sich, und das ist ein Film, der die ganz großen Dinge des Lebens ganz klein erzählen möchte. Das ist vielleicht jetzt bei der Erwartungshaltung im Wettbewerb ein Film, der so ein bisschen unter den Sitz gerutscht ist, aber ich hatte jetzt keine Wut und ich weiß, wo ich im Oktober in den Urlaub fahren werde. Das ist auch mal eine Leistung eines Films.
Die Erwartungshaltung, wenn wir davon sprechen, die war ziemlich groß bei Quentin Tarantino, einer der Monolithen im Wettbewerb Once Upon a Time in Hollywood. Er selbst hat in der Pressekonferenz zum Film gesagt:
Summing up certain things that I wasn't necessarily trying to do, but they just started appearing. I just remember when
Er sagt also, ich wollte wohl nicht zusammenfassen, aber es passierte dann so, ich habe das erste Drehbuch meinem ersten Regieassistenten gegeben, Bill Clark. Er kam zu mir nach Hause, hat gesagt, okay, also das ist jetzt der 9. Film. Er setzte sich an den Pool, las es und sagt dann, okay, Mann, Nummer 9 ist so, als hättest du alle 8 zusammengefasst. Ja, Anke Lewicke. Also es gibt sehr viele Referenzen im Film, wo sich Quentin Tarantino selber zitiert. Tut es dem Film gut?
Naja, ich würde mal sagen, er feiert sich vor allen Dingen selbst und das tut dem Film meines Erachtens nicht gut. Ich meine, Quentin Tarantino hat seine Filme ja bisher immer in der Kinogeschichte gefunden und dieser Once Upon a Time in Hollywood, da schenkt er sich ja selbst eigentlich quasi eine Geburtstagstorte. Also er spielt Ende 1960 und Brad Pitt und Leonardo DiCaprio ja spielen zwei Leute, die versuchen noch in Hollywood Fuß zu fassen. DiCaprio ist jemand, ja so ein abgehalfterter Western-Star. Brad Pitt ist eben sein Buddy-Double, sein Stuntman. Und natürlich ist das viel Gelegenheit einfach für Quentin Tarantino, das Hollywood der Zeit zu tun. Also es gibt coole Schlitten, tolle Kostüme, was weiß ich nicht. Man kann viel diese alten Western sehen, aber man hat das auch ziemlich schnell verstanden. Und er will ja wie immer auch eine politische Ebene einbauen. Und das ist eben das ausgerechnet Sharon Tate, die Nachbarin von den beiden ist. Und da kommen dann die Charles Manson-Sachen rein. Aber was damals eigentlich in Hollywood auch los war, dass Hollywood im Umbruch war, dass New Hollywood vor der Tür stand, dass das Fernsehen immer mächtiger wurde, das wird ja alles nicht miterzählt. Und auch eben, ja, die USA war im Vietnamkrieg. Das spürt man auch alles in dem Film nicht. Und dadurch fand ich das dann irgendwann zäh. Und ich dachte, ach ja, Quentin Tarantino ruht sich wirklich hier auf sein eigenes Werk total aus.
Es ist ja ein bisschen so, er, der das Kino immer zitiert hat, zitiert sich jetzt selber und sagt, dass ich gehöre jetzt auch zur Filmgeschichte. Das finde ich jetzt mal als Geste, kann man das machen, aber er übertreibt das natürlich, weil er es liebt zu übertreiben. Diese Parallelität von Zeitgeschichte und Filmgeschichte, ich finde, es gibt zwei, drei Momente im Film, wo diese Begegnung ganz lustig ist. Zum Beispiel sind die Manson-Frauen, die wohnen auf einer Farm, auf einem ehemaligen Hollywood-Studio, wo eben die Western gedreht worden sind. Und dann kommt Brad Pitt, der übrigens sensationell gut ist.
Sexy.
Seit Moneyball habe ich ihn ehrlich gesagt selten so entspannt gesehen im Kino, kommt dann da drauf und dann berühren sich diese beiden Ebenen zum ersten Mal. Ich finde aber, dass er als Drehbuchautor, Tarantino gilt ja immer als einer der interessantesten Drehbuchautoren, das damit nicht so gut umgehen kann. Am Ende ist der Film sehr dünn.
Ja, es gibt keine hintersinnigen Dialoge, die er sonst drin hat.
Exakt,
diese ganze
ja,
Lakonie, ja, wo dann auch unheimlich auch manche Sachen einfach aus den Genres, die er zitiert, so ad absurdum geführt werden, die gibt es nicht. Und ich habe aber auch andere Sachen an dem Film einfach nicht gemocht. Und Sie haben eben schon die Hippies erwähnt. Und er nimmt ja ein Hippie-Mädchen mal mit. Die hat so eine kurze Hose an, lehnt dann so, also bei Brad Pitt so an der Autofenstertür und dann geht die Kamera genau immer an ihr Hinterteil dran. Und das war mir einfach zu viel. Das war eine total altmodische, konventionelle Aufnahme. Und das finde ich einfach so ungerecht, dass Quentin Tarantino, der darf einfach sexy sein, ohne dass die Kamera ihn in den Schritt geht. Und da hätte ich mir bei Tarantino doch auch mehr einfach ja Fantasie gewünscht bei der Darstellung seiner Frauenfigur.
Nur verglichen mit Abdelatif Kechiche ist Tarantino immer noch der Proto-Feminist im Kino.
Was aber auch auffällt, ist, wie viel die Filme sich selber reflektieren, die Regisseure. Es sind so viele Filme, die über das Filmemachen sind oder jetzt wie Tarantino oder Pedro Almodovar, wo es eben um Regisseure geht, die einen Film machen. Da haben wir schon über drei verschiedene gesprochen. Was da der Hintergrund ist, das wäre vielleicht auch nochmal interessant. Können wir vielleicht gleich noch machen.